Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Peter Wright ist der neue PDC-Weltmeister 2020. Er gewinnt das Finale mit 7-3 gegen Michael van Gerwen und nimmt damit Revanche für das verlorene Finale in 2014. Und damit herzlich willkommen zum ersten Shortleg-Podcast im Jahre 2020. Natürlich rede ich nicht alleine über dieses dramatische Finale war es vielleicht nicht, aber höchst interessante Finale. Mein Name ist Martin van Boom, zu Gast heute die große Runde, wie schon zuletzt live aus London zugeschaltet. Exo und Shorty, grüßt euch ihr beiden.
Hallo, moin und schönen guten Tag aus dem Alipelli.
Dann von der Welt der Lutz Wöckener auch nochmal dabei. Hi Lutz.
Moin Marvin.
Und Kevin Barth von Daten.de ist auch dabei. Hi Kevin.
Freue mich. Hallo, servus.
Ja, erstmal an euch allen frohes neues Jahr. Das sollen wir nicht verschlagen.
Aber na gut, wir wünschen hier ein neues Jahrzehnt.
Ja. Obwohl auf Twitter meinte jemand, wir hätten ja das neue Jahrzehnt erst im nächsten Jahr. Aber da waren wir nur alleine.
Du hast alles richtig gemacht.
Danke. Na gut, heute auch nochmal die Info, wo ihr den Podcast hören könnt. Auch in Zukunft weiterhin auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Daten, der YouTube-Channel. Alle Infos werdet ihr auch in Zukunft finden auf Shortleg, der Shortleg-Seite von Daten.de. Ja, Männer, das Finale ist jetzt vorbei. 7-3. Gewinnt Wright gegen Van Gerwen tatsächlich. Wie ist eure generelle Meinung zum Finale?
Jetzt werden wir alle durcheinander reden, oder?
Nee, lass uns anfangen. Okay. Wir waren direkt dabei, genau.
Ja, ist okay.
Ich denke, für mich unerwartet. Also schwer erhofft, muss man sagen. Weil ich habe immer gehofft, dass Wright endlich mal über seinen Schatten springt, aber hatte, was ich vorher auch im Facebook Live, ja. Shorty hat's gesagt, ich geb's ja zu. Okay.
Mein kleiner Bruder in meinem Bauch hat mir gesagt, dieses Mal ist es das Jahr von Wright und er hat einfach die tollste WM abgeliefert, seit er selber hier da zockt. So dominant und konstant hat er dieses Turnier gerockt und in meinen Augen klar, dieses Finale auch erkannt, Van Gerwen macht Fehler und diesmal war er eine Punish-Position und konnte die Fehler nutzen und das war eine neue Situation für Van Gerwen da oben, dass er Fehler mal bestraft gekriegt hat von Peter Wright und ab so, ich denke bei 4-2, 5-2 vorne war für mich klar zu sehen, dass Peter auch begriffen hat, jetzt kann ich ihn mir holen und das endlich mal durchgerissen hat, also für mich war es vornherein, habe ich so gedacht, das muss es jetzt einfach sein dieses Jahr.
Also aus meiner Sicht gab es immer wieder Momente, wo ich gesagt habe, das Skript könnte doch wieder an Van Gerwen gehen. Es ging in meinen Augen schon los im ersten Leg, wo Wright 3 Chancen vergibt, Van Gerwen ihn breakt, aber dann kommt Wright zurück, gewinnt den ersten Satz, obwohl Van Gerwen, glaube ich, 170 verpasst hat. Dann ist er 2-0 vorne, Van Gerwen kommt zurück, dann ist er wieder vorne, 4-2, 4-3. Und bei 5-3 habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, dass er es doch jetzt gewinnen könnte. Und also ich bin schon auch überrascht. Aber Wright hat die Fehler genutzt, die Van Gerwen gemacht hat. Wright hat ihn ausgescored, das kann man an den Statistiken schon auch sehen, und hatte eine hervorragende Checkout-Quote. Und das ist dann ein verdienter und würdiger Weltmeister, auf jeden Fall.
Ja, also es ist ja eigentlich alles gesagt von eurer Seite. Ich kann nur sagen, dass ich komplett wrong war bei Peter Wright. Ich hätte ihm das nicht, nicht zugetraut.
5 Euro ins Sprachenschwein. Ja, wir bringen eins mit.
Ich weiß ja, wie sehr ihr schlechte Wortspiele macht.
Danke.
Den hatte ich mir zurechtgelegt, gebe ich zu. Nein, aber wirklich, also ein 7-3, wenn man jetzt einfach mal die Zahlen sieht, ist ja jetzt noch nicht so lange her. Es ist schwer dann auch so die Emotionen da so ein bisschen rauszulassen, aber ganz nüchtern. Und ich finde, Michael van Gerwen hat es dann auch richtig gesagt. Also wenn du solche dicken Chancen auslässt, er hat ja, ich glaube im 5. Satz war es, wo er die 6 Darts versemmelt hat, fast alle glaube ich auf der Doppel-16, zumindest einmal 3 hintereinander, dann hast du es am Ende auch nicht verdient. Und Peter Wright ist stabil geblieben, er hat sich eigentlich keine richtig längere Schwächephase erlaubt. Auch der Satz, den sich MVG mit 3-0 geholt hat, das war nicht Peter Wrights Nervenkostüm geschuldet, sondern das waren 13, 11 und 13 Darts. Auch am Ende das Ausrufezeichen nochmal mit den 8 Perfekten hat er sich auch nicht beeindrucken lassen, ist ganz stabil und souverän seinen Weg weitergegangen und ja, hat am Ende auch überragende Zahlen da stehen, also Checkout-Quote 53%. Guten Morgen, also das ist dann auch eines Finales würdig und vielleicht hat der eine oder andere unseren Podcast nach dem Halbfinals gehört. Also dieses Spiel hat mich dann doch echt auch versöhnt. Also es war für mich das beste Spiel dieser WM vom Niveau her. Man muss ja auch immer diesen Rahmen noch mit reinrechnen. Das ist nicht erste Runde Minehead oder so. Ja, das ist dann wirklich das Spiel deines Lebens für Peter Wright auf jeden Fall. Und da so eine Leistung abzurufen, wow.
Ja, auch auszublenden, was in der Vergangenheit zwischen den beiden einfach schon passiert ist. Ich habe kurz drüber nachgedacht, als er die ersten beiden Matchstarts vorbeigesetzt hatte, hatte ich gedacht, geht's jetzt wieder los? Aber dann saß der Dritte. Er hat einfach, du hast es eben schon gesagt, er hat ganz selten eine Schwächephase dann drin gehabt. Die hielt nicht lange, er kam immer wieder zurück und ja, Van Gerven hatte vielleicht manche Momente, wo er gedacht hat, jetzt musst du doch mal einknicken, aber Wright ist total stabil geblieben und über so eine Distanz ein 102er, 103er Average zu spielen, da habe ich auch ganz großen Respekt vor.
Es ist Wright mit 49 Jahren der zweitälteste Weltmeister der PDC. Was sagt uns denn das?
Ja, das heißt, dass der Shorty noch eine Chance habt, ihr Pappnasen. 46 Jahre alt, ich bin also da zart und knackig. Da könnte ich mir also noch mal irgendwo ein Stück Fleisch aus der Schulter reißen bei den Hunden. Nein, also es bezeichnet einfach nur, dass unser Sport wirklich keine Altersbeschränkung hat. Du musst eben ja nicht da alles erreicht haben, bist du 30, bist ein Sportinvalide oder sowas, sondern du kannst hier mit 49 Weltmeister werden und es kann erst dann richtig finanziell nochmal den Mörderschub für ihn jetzt natürlich geben. Also ich denke, das wird die Absicherung fürs Lebensende sein.
Peter Wright. Ich denke, wir können die Doku Shorties langer Weg zum WM-Titel dann schon mal vorbereiten. Also für mich ist es halt einfach schon so, auf der einen Seite gebe ich Shorty recht mit dem, was du da sagst, dass es in jedem Alter noch alles möglich ist. Auf der anderen Seite, finde ich, merkt man schon, dass man in so einem gehobenen Alter, in Anführungsstrichen, dass so ein Jahr ein bisschen mehr vielleicht an die Substanz geht. Also Peter Wright hatte nicht das konstanteste 2019. Es hieß dann zwischendurch, da hatte er dann auch die Gefahr, irgendwie aus den Top Ten rauszufallen. Also du bist vielleicht in diesem Alter nicht mehr in der Lage, jedes Turnier auf absolutem Top-Level zu spielen, aber er hat eben einfach immer noch die Qualität und hat es jetzt dann eben einfach auch gezeigt. Aber ich glaube schon, dass du in diesem Alter dir schon auch genau überlegen musst, wo setze ich meine Reize, wo kann ich ans Limit gehen und wo vielleicht nicht.
Ja, es zeigt aber auch, für mich zumindest, dieser Titel, dass das, was oft gesagt wurde, teilweise schon im vergangenen Jahr, vor allen Dingen aber in 2000, oder im vorvergangenen muss man jetzt ja sagen, aber vor allen Dingen 2019, dieser Umbruch, der für den einen oder anderen schon vollzogen war, dass da ganz neue Spieler sind, die schon in jungen Jahren mit dem Ziel, Darts-Profi zu werden, gestartet sind, nicht mehr unbedingt alle aus der Kneipe kommen, darüber sozialisiert wurden und jetzt auch anders arbeiten, Mentalcoaches, die haben andere Körper, die sind jünger, die machen Sport. Und dass diese neue Generation eine ganz andere Qualität mitbringt, das mag sein, dass das noch so kommt. Man muss aber festhalten, dass das jetzt noch nicht geschehen ist. Denn Peter Wright ist nur jetzt das ganz dicke Ausrufezeichen hinten dran. Wir haben einen Steve Beaton gehabt, der sehr, sehr erfolgreich gespielt hat. Wir haben einen Simon Whitlock gehabt, der relativ weit gekommen ist, Mervyn King. Auch jetzt nicht nur bei der WM, sondern auch vorher immer wieder überrascht. Also da sind schon einige ältere Herrschaften, die gezeigt haben, dass sie es noch durchaus mit diesen Young Guns aufnehmen können. Und das muss man jetzt mal beobachten. Also ich sehe mich da auch selber selbstkritisch. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass der Staffelstab da jetzt weitergegeben worden sei. Aber diese WM hat mich eigentlich eines Besseren belehrt.
Es kam Van Gerven ja wirklich nicht gut in dieses Match hinein, aber im Satz 3 oder Absatz 3 konnte er sein Niveau ja wirklich deutlich nach oben hauen, denn ja, am Anfang war wirklich unter 100 im Average deutlich, auf einmal war er dann zwischendurch bei 106, weil er wirklich den dritten Satz so richtig abrasiert hat. Aber trotzdem hat es Wright irgendwie geschafft, konstant weiterhin sein Niveau zu spielen. Van Gerven blieb dann auch irgendwie auf diesem 102, 103er stehen. Aber hat einfach die Fehler gemacht. Liegt es vielleicht auch daran, dass Van Gerven im Turnierverlauf wirklich zero getestet worden ist vielleicht, dass er diese Phasen einfach bisher gar nicht erlebt hat bisher.
Naja, wir haben ja immer gesagt, eigentlich von Runde zu Runde, naja, Van Gerven musste sein, das hat auch gesagt, er wurde noch nicht so getestet, noch nicht so gepiekt, dass er dieses Spiel spielen musste, was er spielen kann. Jetzt muss man eigentlich nach der WM sagen, dass er einfach vielleicht auch nicht, klar, er stand im Finale, aber er hat von seinen Leistungen her, hat er keine gute WM gespielt. Und wenn man ihn im Interview gehört hat nach dem Endspiel, dann sieht er das, glaube ich, auch selber so. Vielleicht haben wir ihm da auch einfach zu viel unterstellt und gesagt, ja, der wird dann die zwei Gänge hochschalten, wenn dann einer kommt, aber heute war derjenige da. Der hat auf den Doppeln dann nicht so hinbekommen und war in den entscheidenden Situationen nicht da. Also eine Doppelquote von 40% ist noch okay, aber es gab eben zu viele Situationen, wo er das dann einfach machen muss und auch mehrfach die Chance hatte an marginalen Stellen im Match und es nicht hingekriegt hat einfach.
Ich denke, die Doppelquote ist am Schluss ja nochmal hochgegangen. Ne? Wir haben, glaube ich, schon über den fünften Satz gesprochen, wo es 1-1 steht, wo Van Gerven dann 6 Darts vergibt im nächsten Leg und nochmal einen im Leg danach. Dann hatten wir den 8. Satz, wo Van Gerven Set-Darts hatte. Dann hatten wir einen 9. Satz, wo Van Gerven einen Set-Dart hatte. Also die Quote ging wieder nach oben. Er ist insgesamt stabiler geworden auf die Doppel, hat aber in den entscheidenden Momenten die Ausreißer gehabt. Und auch in dem Leg, was Wright am Ende gewonnen hat, war dann plötzlich das Scoring weg. Van Gerven stand da noch auf 152, während Wright schon auf 20 Rest war. Mhm.
Ja, was war alles? Finale ging eigentlich von vorne bis hinten nur um Selbstvertrauen. Und je länger das Finale ging, desto mehr Selbstvertrauen hat Peter Wright aufgebaut. Und also spätestens eigentlich, wir waren uns so relativ nach dem 5-3, glaube ich, einig, dass das Ding jetzt eigentlich nur noch eine Richtung gehen kann. Auch wenn Van Gerven da nochmal hier und da ein Set-Dart bekommen hat. Aber eigentlich so von seinem ganzen Gehabe auf der Bühne und wie er immer stärker und wie er immer selbstbewusster wurde, war für uns beide eigentlich, Shorty am Rand und ich auf der Bühne, ab 5-3 klar, das Ding geht jetzt eigentlich Richtung Wright. Punkt. Da wird jetzt auch nichts mehr anbrennen irgendwie.
Wie markant war denn aus eurer Sicht die Szene, wo Van Gerven von der Bühne runter wollte, weil er dachte, es ist Pause und man muss ihn zurückrufen?
Wisst ihr, wer ihn zurückgerufen hat? Hm? Ich habe ihn zurückgerufen. Lawrence Lustig saß neben mir und war nur so die ganze Zeit, streckte den Finger nach oben und meinte, und ich dachte, mein Gott, warum sagst du denn nichts? So, Michael, hello Michael. Dann drehte er sich um, guckte, oh, Russ Bray am Winken, ja, dann gehe ich wohl mal wieder zurück.
Ich glaube, Brandon Dolan muss seinen Namen ablegen, Exit. Du bist für mich jetzt der History Maker.
Du hast ihn zurück auf die Bühne. Aber es wäre viel cooler gewesen, wenn er auch erst runtergegangen wäre und dann wieder zurückgekommen wäre. Ja. Ich wollte das Programm aber nicht so stören, deswegen dachte ich, komm.
Exe ruft Mighty Mike, das hätte so ein 80er-Film sein können.
Ich habe Michael gerufen.
Ah, okay.
Michael allein zu Hause. Oder irgendwie so.
Okay. Ja, aber
eine große, er war völlig von der Rolle. Er hat sich einfach um einen Leck verzählt, ne? Weil irgendwann so richtig logisch, wann die da nach einem, nach zwei Lecks dann immer wieder von der Bühne gehen. Nach Sets natürlich, Entschuldigung. Ist halt auch, und er hat wirklich gedacht, es wäre Pause und ist einfach runtermarschiert und kann passieren.
Ja.
Ich glaube, er wollte auch, in dem Moment hätte er ganz gerne eine Pause haben wollen. Das ist sicherlich auch so.
Das Abschlachten der Nose, meinst du? Nein, das war also einfach ganz normal, war in seinem Fokus, in seinem Tunnel, und dann hast du das in der Birne und dann denkst du, okay, jetzt habe ich das Set wieder verloren, wieder den entscheidenden Fehler gemacht, ich Trottel, dann gehe ich jetzt mal runter und denke mal ein bisschen lauter drüber nach und dann, ey, du musst aber hier bleiben. Oh, fuck. Verzählt. Einfach nur ein ganz normaler Statistikfehler, eigentlich nichts Ausschlaggebendes jetzt, so, um irgendwie zu sagen, dass er danach jetzt noch schlechter geworden ist oder sowas. Er konnte sich einfach nicht mit der Situation anfreunden, dass er mal für Fehler bestraft wird, weil die Fehler kamen aus dem Hause Van Gerven und die wurden von Wright gnadenlos genutzt endlich mal, weil oft genug haben wir gesagt, warum nimmt er die Dinger denn nicht weg in der Vergangenheit, Peter Wright. Jetzt hat er es endlich mal getan und wenn er sich daran hält, werden wir ein spaßiges 2020 haben, weil wenn sich so eine Typen wie Wright anfangen zu wehren gegen Van Gerven, dann werden das auch andere wieder tun. Also spannend, wenn er damit vielleicht auch aufgeweckt hat, um dir zu zeigen, nimm deine Chance, dann nimmst du dir auch mal den Van Gerven.
Das wollte ich euch gerade fragen. Also was leitet ihr denn aus diesem Vizetitel für MVG ab? Also wird das seinen Hunger, seine Gier noch steigern? Oder ist es eher das, was Shorty jetzt gerade angedeutet hat, dass auch andere sehen, und es war ja nicht nur jetzt im Finale, sondern auch in den Runden zuvor, ja. Der Mann ist schlagbarer geworden, als er es mal war. Diese totale Dominanz ist weg. Was lest ihr daraus so für das nächste halbe Jahr?
Naja, ich lese da erstmal draus, dass man Gervin offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Titel zu verteidigen und wir demzufolge mindestens alle 2 Jahre mal einen anderen Weltmeister bekommen. Sollte das Gesetz der Regel hier weiter Anwendung finden. Und er schien jetzt aber auch nicht so ultra geknickt. Er wusste halt einfach, hat einen gebrauchten Tag gehabt, hat nicht das gespielt, was er sollte. Hat sich, glaube ich, auch, meine ich, auch auf der Bühne gesehen zu haben, für Peter Wright durchaus gefreut. Also es war jetzt nicht so, dass er total angefressen war. Natürlich, er hat ein WM-Finale verloren, das mag er nie leiden, aber ich habe ihn auch schon durchaus stinkiger oder wütender auf sich selber gesehen, als jetzt auf der Bühne nach der Siegerehrung. Also
ja, auch bei ihm gab es so irgendwo ein Aha-Erlebnis drin, wo er sagt, Mann, jetzt haben wir hier die Fehler und werde erwischt. Und das wird er sich auch auf die Fahne schreiben, das wieder vermeiden zu wollen. Aber auch andere sehen das. Und wenn das Blut erstmal im Wasser ist, kommen die anderen und probieren sich wieder aus, gehen mit neuer, gestärkter Brust gegen ihn rein. Sie haben alle von ihm reihenweise auf den Kopf gekriegt. Reihenweise. Und auch schmerzhaft, mit richtigen Abschlachtungsarien. Aber jetzt er ist wieder greifbar. Er ist eben halt jetzt in dieser Riege, wo du 105, 110 spielen mittlerweile 20 Leute, nicht nur er und 2 andere. Ja, also sind jetzt mittlerweile 20 Leute, die ihn da überraschen können. Und über die Strecke brauchen wir uns auch langsam keine Platte mehr machen, dass wir über die Länge werden sie immer stärker und stärker werden. Und da ist auch der Nimbus von ihm weg. Also von daher bleibe ich einfach mal gespannt, was jetzt in dem ersten halben Jahr passiert, wie viele ihn tatsächlich am Ende mehr als gefährlich werden können.
Ich glaube, aber schon. Hat er schon noch, oder?
Bitte?
Aber Bock hat er schon noch, oder?
Ja, nein, klar. Also das auf jeden Fall.
Ja, aber ihr habt ihn ja gesehen und danach vielleicht auch mal hier und da gehört. Deswegen würde mich mal interessieren, ob man da vielleicht so ein bisschen raushören könnte, so ein bisschen müde oder Exe oder Shorty, du hast gerade gesagt, so, er hat sich jetzt auch nicht so mega aufgeregt oder war schlecht drauf.
Ich will jetzt auch nicht. Das Jahr ist unendlich lang. Dieses Dartjahr wird jedes Jahr aufs Neue, hat sich die PDC neu erfunden. Und der Dartkalender für die Pros wird immer länger. Und ich habe schon vor Jahren gesagt, die müssen das mehr aufteilen. Die ersten 18 völlig überspielt. Die haben ja kaum noch eine Ruhephase. Ja? Die sind ja jeden Monat mindestens 10 Tage, 15 Tage am Stück auf irgendeiner Ecke dieser Welt und zocken sich um ihren Arschwund. Ja, muss man mal so klar sagen. Und, und
jetzt kommen neben den normalen Turnieren auch noch nächstes Jahr diese ganzen Dartsgalen dazu. Ja. Und so dann, wovon Gervin, glaube ich, jedes Mal immer daran beteiligt ist irgendwie. Da gibt es ja irgendwie, er ist so Standardgast dann auf der ganzen Geschichte. Und ob er da jetzt auch wieder überspielt oder nicht, ich meine, gut, er muss es selber wissen, das ist so.
Du musst dir das neu einteilen lernen. Du kannst vielleicht nicht zu allem Jahr und Abend sagen, des PDC-Kalenders, weil du dann echt keine freie Minute mehr hast. Irgendwann fällt dir der Arm einfach aus der Schulter und du bist völlig platt. Also du brauchst dann eine Ruhephase von 2, 3, 4 Monaten. Um das zu verhindern, muss er vielleicht so ein bisschen die Denke von Gary Anderson jetzt schon annehmen und sagen, ich kann nicht mehr auf jedem Fest rumfeiern. Früher ist der Kerl nach Hause gefahren, ist um die Ecke in sein Café gegangen, hat nochmal eben abends ein Turnier gespielt, weil er Bock drauf hatte. Mhm. Also das wird sicherlich auch weniger geworden sein. Dazu kommt jetzt die Geschäftswelt dazu. Van Gerben hat seine Bude da, was ist das, eine LKW-Bude oder was, hier so eine Transportfirma gegründet, hat neue Betätigungsfelder, ne? Ist neben dem Darts auch beschäftigt, das fordert auch seine Zeit. Ne? Hat seine Frau, sein Kind, alle Wellen, das fordert alles doch irgendwo Zeit von Michael. Und diese Dominanz auf ein so hohes Level zu halten, ich glaube nicht, dass das mit 2, 3 Stunden am Tag gemacht ist. Da muss er wieder sehen, wo sind jetzt meine Prioritäten. Ja, der Mann hat trotzdem ein B- oder C-Game, wie man das so schön sagt, wo es noch für 80% der Welt reicht.
Ja, also diese ich glaube, dass das, was die Entwicklung angeht, eigentlich wünschenswert wäre, wenn wir so weit sind, dass die Tour so groß ist, dass die Top 8, Top 16, dass da auch Leute einfach mal aussetzen, weil dadurch natürlich auch Erfahrung schaffst für Leute aus der zweiten, dritten Reihe, wie es sich anfühlt, mal ein Turnier zu gewinnen, wie es sich anfühlt, mal 4, 5 Spiele in Folge zu gewinnen, ähnlich wie du es im Tennis seit Jahrzehnten hast, dass wir vielleicht auch irgendwann mal da sind, dass ein Turnier, also ein relevantes Turnier, sage ich jetzt bewusst, in Brisbane stattfindet und parallel wird eins in Leverkusen gespielt oder so, ja, also dass du wirklich...
Ja, ganz genau.
Und sich dann auch diese 4 oder 8 Leuchtturmturniere rausbilden, wo dann auch der Zuschauer weiß, okay, jetzt ist Crunch-Time, jetzt wird's wichtig, da bin ich dabei und schau zu.
Also...
eine Grand Slam-Runde, ne? Hm, verstehe.
Also aus meiner Sicht gibt es da ein paar Dinge noch zu sagen. Also ich rechne schon damit, dass wir ein offenes, ausgeglichenes 2020 erleben, ähnlich wie 2019, mit vielen verschiedenen Turniersiegern, wo Van Gerven schon das Maß aller Dinge ist, aber nicht dominiert. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, dass es für Peter Wright nicht einfach wird, weil als Weltmeister bist du extrem gefragt, hast extrem viele Termine etc. pp. Und bis auf Michael Van Gerven und Phil Taylor hat bislang keiner der diesen Titel geholt hat, dann danach so ein total überragendes Jahr gehabt. Und das sehe ich jetzt auch nicht bei Peter Wright, auch wenn ich glaube, dass dieser WM-Titel schon mental einiges frei macht. Aber ich sehe ein total ausgeglichenes, offenes 2020 auf uns zukommen und freue mich darauf. Und auf der anderen Seite müssen die Top 8 halt jetzt mal überlegen, um das nochmal aufzugreifen, wie viele Show-Events sie noch spielen wollen. Natürlich gibt es Kohle, aber das sind ja exorbitant viele, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Zumindest wenn wir jetzt Van Gerven und andere gefragte Spieler uns anschauen. Das gibt zwar sicheres Geld, aber wenn der sportliche Erfolg möglicherweise darunter leidet.
Ja, ich glaube auch, diese Exhibitions, die Entstehungsgeschichte ist ja so, dass du vorher, wenn du nicht zu den Top 2 oder 4 Spielern gehörtest, brauchtest du die ja unbedingt, um überhaupt als Dartspieler zu Hause ausreichend Essen und Trinken auf den Tisch zu kriegen. Mhm. Das ist ja nicht mehr so. Also natürlich nehmen das immer noch viele mit, weil es eben genau wie du sagst, sichere Kohle ist. Aber eigentlich müsste die Entwicklung, die Aufblähung der Tour auch dafür sorgen, dass das eigentlich nicht mehr notwendig ist, das zu spielen. Und ich bin kein Freund von diesen Zirkusveranstaltungen, wozu auch für mich jetzt wieder diese Promi-Darts-WM zählt, die wir jetzt in ein paar Wochen, glaube ich, ne?
Drei Tage.
Ja, richtig, ja, jetzt schon, ja, genau. Genau. Ich weiß es nicht mal, weil es mich wirklich total abturnt und mich überhaupt nicht interessiert. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn das dann immer weg sein sollte. Im Tennis ist wieder, ich ziehe wieder den Vergleich, war es ja auch so, wenn man sich überlegt, was Boris Becker in den Ende der 80er da an Showkämpfen gegen Lendl, Noah und so weiter gespielt hat. Die Hallen waren voll zwischen Kiel und München, aber das ist dann ja auch irgendwann weniger geworden, weil die Weltklasse-Athleten erkannt haben, okay, wenn ich das jetzt auch noch alles mitnehme, dann reicht es vielleicht beim ATP-Turnier dann doch nur manchmal nur für die zweite oder dritte Runde. Der Körper macht es einfach nicht mit. Und ich glaube, es wäre positiv, wenn dieser Quatsch irgendwann verschwindet und es rein professionelle Turniere dann sind, die auch eine gewisse sportliche Relevanz haben.
Ja, ich hatte jetzt auch gerade so ein Streitthema mit Excel darüber, ob diese World Series noch nur Sinn macht, wenn die ersten Achter reinmarschieren. Wenn nicht eben die zweite Garde auf der Welt rumtobt und die Leute für unseren Sport begeistert, damit die da wenigstens Ruhephasen haben und nicht mehr noch für dieses Turnier nochmal wieder 6-8 Wochen aufwenden müssen. Und Excel sagt, naja, die Zugkraft der ersten Acht ist einfach deutlich höher als die anderen. Ich sage ja, vielleicht hat man da den Cut verpasst, um den anderen eben noch mehr Lobby, noch mehr Zeit einzuräumen, damit die Leute sich auch daran gewöhnen, dass auch Platz 9 bis 16 Top Darts spielen kann und die Home Nation da herausfordern kann. Excel sagt, das ist vielleicht nicht der richtige Ansatz.
Und ich denke aber, wo du bist, zu Pausen halt reinkriegen. Das Problem, das ist so, je nachdem, wo du bist, ob du jetzt in Neuseeland unbedingt jemanden hinter dem Ofenrohr hervorlockst mit was weiß ich, einem Humphreys oder einem Chizzy oder nimm irgendjemanden, glaube ich nicht, weil die wollen einmal im Jahr, wenn sie zum Turnier gehen, wollen die halt die Topstars, denke ich, sehen. Ja. Aber ich denke auch, das kann sich auch total verschieben, wenn wir jetzt wirklich demnächst mal, vielleicht hoffentlich 2020, in der Lage sind, mal mehr als, sagen wir mal, 2-3 verschiedene Major-Sieger zu generieren. Lass uns mal 4-5 generieren bei den Majors, dann hast du auch schon eine größere Verteilung, weil dann eigentlich jeder ein Superstar ist und nicht nur Van Gerven gewinnt alles und ab und an gewinnt dann mal ausnahmsweise jemand anders. Dann.
Wie sieht ihr das? Kevin.
Ich glaube, dass diese World Series, ich sehe die ja auch sehr kritisch, das ist auch irgendwo Zirkus und hat eigentlich nicht die Relevanz, so wie die PDC sie hervorzutrommeln versucht. Nichtsdestotrotz gebe ich da der PDC schon auch recht, du brauchst diese Tour als ersten Step, um dann irgendwann eine globale Tour wirklich zu haben, denn das ist ja das Ziel. nicht nur hier in Deutschland, Niederlande, Belgien und UK zu spielen, sondern eben dann wirklich auch mal über Gibraltar hinaus sich irgendwie auszuweiten und dann wirklich in New York, in Sydney, in Tokio, vielleicht
nach Asien. Das ist einfach, du merkst hier einfach auch bei der PDC-Weltmeisterschaft jetzt hier vor Ort,
ja,
wie sehr auch die PDC unbedingt den Step nach Asien machen möchte.
Ja.
Weil einfach der Markt gigantisch ist. Wir haben, wie gesagt, hier eine, weiß nicht, ob wir die Tage schon mal drüber geredet hatten, wir haben eine chinesische Journalistin hier, die ist von der schreibenden Zunft und die hat mal eben Zugriff auf 40 Millionen Leser. Da träumt in Deutschland...
Eine kleine Dame.
Aber das ist die Reichweite der Zeitung. Das heißt nicht, dass sich 40 Millionen Chinesen für Darts interessieren. Ich habe mit Mikuro Suzuki gesprochen. Ich weiß, das ist Japan und nicht China. Aber trotzdem, glaube ich, kann man für den asiatischen Markt das schon ganz grundsätzlich sehen. Sie sagt, gerade jetzt, es kommt noch dazu, im Olympiajahr Tokio 2020, aber auch sonst davor. Wenn sie ehrlich ist, muss sie sich eingestehen, dass es keinen interessiert in der breiten Masse. Das ist eine Szene und da haben natürlich alle mitgefiebert mit Seigo Asada, mit ihr und so weiter, aber es wird nicht im Fernsehen übertragen, es interessiert die Leute nicht und das ist noch relativ klein.
Ja, also deswegen glaube ich ja gerade, wenn es mal im Fernsehen übertragen wird und irgendjemand sich da um die Promotion irgendwie richtig kümmert. Ich sage nur immer die Zahl, die ich mal gehört habe, in Shanghai spielen registriert im E-Dart ungefähr 500.000 Leute spielen aktiv E-Dart in Shanghai alleine. Das ist einfach eine wahnsinnige Zahl. Da können sich alle, in Deutschland haben wir vielleicht Stildart, E-Dart zusammengenommen, organisiert jetzt ohne die Wohnzimmerdata und die zu Hause mal eine Scheibe hängen haben, haben wir vielleicht 100.000.
Ja. Ja, aber weiß der, einer der 500.000 Registrierten in Shanghai, weiß der, dass heute Abend ein Michael van Gerwen gegen einen Peter Wright gespielt hat? Ich glaube nicht.
Nein, aber er könnte es wissen, wenn dann irgendwann mal sie mitbekommen, dass solche Leute nach Shanghai, Phil Taylor ist ja auch schon mal eine Asientour gegangen und die Hallen waren voll.
Ja. Ne, deswegen ist es auch so wichtig, dieses Spiel in die Welt rauszutragen, diese Tour, diese Profitour in die Welt rauszutragen und ja, das hat ja fast so ein bisschen was Missionsartiges.
Missionarisches, dachte ich auch gerade.
Ja, ja, aber dann bist du ja eigentlich so am Endeffekt eigentlich auf meiner Seite und sagst, es wäre dann eh Bock scheißegal, ob da nun die 9 bis 16 rumtobt oder die 16 bis 32, weil es furzt ja in Asien eh keinen an, ob da irgendeiner Edal spielt oder nicht. Das ist ja alles Banane. Wenn sie also wenn da eh Leute hinschicken können, dann können sie ja auch Fred und Keiner runterjagen und sagen, hier, das ist Darts.
Ja, Shorty, fahren wir da doch mal hin, oder?
Ja, Alter, ja. Machen wir.
Lass uns langes Wochenende
sagen, das ist Dart.
Ja, ich weiß es nicht. Also das kann aber auch sein, dass Exe recht hat. Also schwierig. Man müsste.
Ja, war ein Reinsthema bei uns, ohne Scheiß. War ein echtes Diskussionsthema. Wir haben da auch keinen Nenner.
Wir haben zwar nicht drei Tage lang, diskutiert, wie das Part und mein Gott, mit wem hat er sich nochmal mit Rod Studd, genau. Das so lange nicht, aber wir sind da doch noch immer noch unterschiedlicher Meinung.
Ja, das ist noch nicht so.
Wir mögen uns aber trotzdem noch. Und schauen, wie die Zuschauerzahlen, wie die Ticketverkäufe dann sind, wenn dann eben Glenn Durrant, Luke Humphries, Chris Dobie und
halbier das doch von mir aus, weißt du, ich meine, nimmst du 4 und 4 und um die langsam auch an das zu gewöhnen, dass diese Typen genauso eine Kelle, heiße Kelle spielen wie die anderen, ja? Weil sie können es ja. Ja. Ist ja unbestritten, nach dieser WM kann einer aus dem Stand, aus dem Platz, Position 22 jemanden gefährlich werden. Es ist einfach zurzeit alles machbar.
Das definitiv wird dann interessant zu sehen sein, welche Turniere mitnehmen, weil White ja auch ein absoluter Vielspieler ist. Also der spielt ja wirklich eigentlich jedes Turnier, jedes Player Championship. Bin gespannt, ob er das dann jetzt mit dem WM-Titel dann 2020 auch noch so fortsetzt, dass er da wirklich jedes einzelne Tier mitnimmt. Vergeben hat ja die Player Championships auch schon teilweise sehr häufig jetzt ausgelassen. European Tour, klar, nimmt er mit, gibt mehr Geld. Wird interessant zu sehen sein.
Das entscheidet alles Joanne bei ihm, glaube ich. Also,
ja, das glaub mal.
Ja, das glaub mal. Sie war auch eben direkt wieder mit auf der Bühne und...
Ja, ja. Vielleicht hat er sich heute mit dem WM-Titel ein bisschen freikaufen können.
Ja, ich bin mir da noch nicht so sicher. Sie hatte heute die hohen Hacken an.
Jetzt gibt es erst richtig die Knute.
Ja. So, dann bliebe noch die Premier League als mögliches Reizthema offen.
Aber eine Sache hätte ich jetzt noch gerade zu Peter Wright fällt mir ein, nämlich für uns, ja, für unsere Charity-Auktion, die Putzi im Forum macht, ist das ja jetzt gerade mal eben ein richtiger Push gewesen, dass wir das von Joanne Wright persönlich gestaltete Phrasenschweinchen aus dem Studio haben. Und inzwischen ist es bei 600 Euro. Und ich glaube, es könnte bis morgen Abend noch weitergehen. Also alle Leute, die den Podcast heute Morgen hören, geht auf unser Forum, steigert mit. Es ist für einen guten Zweck. Und
welches Forum
denn? Uns freuen, dass wir, wenn wir es irgendwie vierstellig kriegen würden.
Ja, absolut.
Ja, daten-forum.de, da die richtige Adresse für euch. Ich wollte nur kurz sagen, Van Gerven wie immer auch ein sehr fairer Verlierer. Ich denke, das sollte nicht untergehen. Den Neuner auch noch knapp verpasst. Also wir haben fast noch einen neuen Data gesehen. Das haben wir auch noch nicht erwähnt. Also der war auch, ja gut, der weiß
ja,
nicht.
Ja, aber es war ja unmöglich, dass der fällt.
Ja, weil du vor Ort bist. Ja, sag's ruhig nochmal. Sag ja. Sperrt den Exner nächstes Jahr bitte weg aus London.
Ich zünde hier schon die ganze Zeit rum, aber der Hund fängt nicht an zu brennen.
Das dauert, glaube ich, bei ihm ein bisschen länger.
na gut, dann lassen wir das zum Finale sein. Kevin hat schon richtig angesprochen. Die Premier League steht dann schon quasi in den Startlöchern bald. Die 9 Spieler, die jede Woche mit dabei sein werden, wurden dann heute nach dem Finale wie immer von Barry Hearn bekannt gegeben und lauten Michael van Gerven, Peter Wright, Gary Anderson, Gerben Price, Nathan Aspinall, Rob Cross, Michael Smith, Daryl Gurney und Glenn Durrant. Keine so großen Überraschung mit dabei. Okay, Chisnell vielleicht anstelle von Gurney oder Durrant, aber wahrscheinlich, ja, seht ihr das genauso.
Also für mich ist Durrant halt erstmal schon auch noch ein Zugpferd aufgrund dieser Geschichte mit den 3 BDO-WM-Titeln und außerdem hat er dieses Jahr 3 große Halbfinals gespielt und hat eine gute WM gehabt. Gurney ist in meinen Augen auch dabei, weil er bei der letzten Premier League im Halbfinale stand und weil er 3 TV-Halbfinals in diesem Jahr hatte. Also in 19, Entschuldigung. Chizzy hat eine aufsteigende Formkurve gehabt. Hatte aber als wirklich geltendes Argument in meinen Augen nur das World Grand Prix Finale. Wenn er den Grand Prix gewonnen hätte, dann wäre er für mich auch dabei gewesen. Aber so steht er eben einfach hinten an und ich kann jede dieser 9 Entscheidungen absolut nachvollziehen. Möchte vielleicht noch hinzufügen, dass Fallon Sherrock und John Henderson als Challenger für die ersten beiden Abende ja auch schon feststehen, womit, glaube ich, der Konsument auch gut leben kann.
Ja. Aus dem Nähkästchen geplaudert, munkeln die Gerüchteküche, dass Max Hopp eigentlich auch gesetzt ist.
Aber wo?
Ja, das verrate ich noch nicht.
In Holland.
Wir haben ja, glaube ich, vor ein paar Tagen schon mal drüber gesprochen. Also es sind genau die 9, die wir auch alle prognostiziert hatten. Ich glaube, das ist auch
alles. Es gab überhaupt keine Überraschung im Presseraum. Alle haben gesagt, ja, es sind genau die 9, die jetzt eigentlich jeder so im Vorfeld vorhergesagt hat. Mhm. Also es war irgendwie, es ging so, ja, okay, dann sind es halt.
Und genauso sicher bin ich mir auch, dass vor 2 Tagen, glaube ich, schon gesagt, dass Max Hopp einer dieser Challenger sein wird. Das ist egal, wie gut oder schlecht die Deutschen in einer Saison gespielt haben. Es wird immer einen geben, den er da reinbringt. Also die PDC,
Barry. Gerade Hunt. Mit der Challenger hat er ja auch genau dieses Hintertürchen sich offen gelassen.
Ja, genau. Also das ist für ihn halt ein mega wichtiger Markt und deswegen wird da immer ein Deutscher irgendwo dabei sein.
Vielleicht dann ja wirklich in Rotterdam, weil Barney als Zugpferd ja auch nicht mehr dabei ist. Ob jetzt ein Jermaine Boateng mehr Karten verkauft als ein Max Hopp, weiß ich nicht.
Ja, also in Rotterdam wird er nicht als Contender dabei sein, weil du hast zu viele Holländer, die einfach aufstrebend sind, dann nimmst du einen Holländer vor Ort. Das ist einfach...
Ja, das wäre
ich habe, glaube ich, Sheffield so irgendwie...
Ich glaube auch nicht, dass das gut wäre für Max, wenn er vor den Holländern performen sollte als Contender oder Dingens. Das wäre auch nicht gut für sein Ding.
Ich meine, wenn ich es richtig verstanden hatte, läutet man so bei Sheffield irgendwie die Glocken.
Gut möglich, auf jeden Fall. Fallon Sherrock dann am 2. Abend am Start, die jetzt auch die BDO-WM hier nicht spielen wird, hat sie ja gestern... abgesagt, wahrscheinlich wohl auch die Promi-Darts-Fan am Wochenende, ist noch nicht ganz bestätigt, aber scheint wohl auch der Fall zu sein, dass sie da an Start sein wird. Wie ist eure kurze Meinung dazu, dass Sherbrooke jetzt die BDO-WM abgesagt hat, weil eben da ja auch das Preisgeld jetzt massiv nochmal eingekürzt worden ist?
Finde ich total gut. Also was heißt gut? Also die Tatsache, dass das Preisgeld gekürzt wurde, ist halt echt hart und dass man dann da hingeht und sagt, wir versprechen, dass das Preisgeld der Damen ansteigen wird und dann muss ich es plötzlich runtersenken, weil ich zu wenig Karten verkaufe und dann tue ich auch noch so, als wäre ich als Chairman der BDO nicht schuld, sondern die Vorgänger. Und was war noch das Argument? Die giftige Atmosphäre, die der BDO in den Social Media Kanälen irgendwie entgegengeschlagen ist. Also,
nein, es ist nicht die giftige Atmosphäre. Die Vermarktungsagentur hat der BDU den Status Toxic bescheinigt. Das bedeutet, keiner wird werben mit diesem Namen.
Aber dafür mussten sie erstmal 200.000 Pfund kriegen.
Ja.
Das ist ja dann die große Lücke aus der BDO, die sie nicht stopfen konnten. Also von daher ist das ganz klar Fehler der BDO, ganz klar Fehler Jess Declan. Und dann macht er so einen heischerlichen, heulenden Brief. Wir müssen aber alle irgendwie uns zurückhalten und es tut uns so leid. Ja. Für mich eine Oberkatastrophe und eine absolute Fehlfarbe dieser
Für
dieser
null Leistung Auftritt. Werde ich einer Firma keine 200.000 Pfund
niemals, in den Rachen schieben. Niemals. Das machen nur Typen, die mit der Kohle nichts zu tun haben, sondern das sind irgendwie Einnahmen, die werden rausgespritzt in alle Ecken, aber es wird nicht hinterfragt, was kriege ich eigentlich für mein Geld. Am Ende kriege ich nach dieser ganzen Geldausgeberei den Stempel Toxic und bin ab eine tote Firma. Ja, herzlichen Dank auch.
Ja, gut, um das kurz nochmal auf Fallon Sherrock zu bringen, also gerade bei den Damen, wo das Preisgeld ja bislang auch nicht üppig war, wir reden da über 29.000 Pfund und jetzt soll das auch von 12.000 für die Siegerin auf 8.000 runtergehen und Antrittsgage sind dann irgendwie 500 Pfund. Ich meine, sie hat 2020 genug Dinge, für die sie finanziell jetzt schon eingeladen ist, etc. pp. Und deswegen sagt sie halt dann auch, das tue ich mir nicht an. Und ich finde es total nachvollziehbar und wundere mich, dass andere Damen ihr nicht bislang gefolgt sind. Weil gerade was bei den Damen passiert, das ist ja nicht schon, also ja nicht erst seit diesem Jahr eine Frechheit, sondern in meinen Augen auch schon ziemlich lange, wie man die klein hält, in Anführungsstrichen. Zumindest auch was das Preisgeld betrifft. Und Fallon Sherrock, es gibt ja Leute, die auch bei uns im Forum geschrieben haben, so nach dem Motto, ja, geldgierig etc., aber ich weiß nicht, also es ist ein Job.
Es ist keine Geldgier, ganz genau, das ist am Leben bleiben. Das
aber
sind
was
Chancen
sollen die nutzen. Anderen Damen denn machen, bitteschön? Das gibt und doch diesen schönen Satz, lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Genau, sollen Sie jetzt sagen, wir spielen jetzt gar keinen einzig unter deinen Fällen. Sherrick hat die Möglichkeit jetzt gerade mal eben aufgrund ihrer zwei Siege bei dieser Weltmeisterschaft mal ein bisschen Exhibitions zu spielen und nebenan Geld anzukassieren. Und für die anderen Spieler sind 500 Pfund immer noch 500 Pfund mehr Antrittsgeld als nichts und das darf man nicht vergessen.
Also ich will auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich kann das aus politischer
lass
Sicht...
Lass doch mal den Lutz reden.
Entschuldigung.
Lass doch mal den Lutz reden. Mal den Lutz reden, verdammt. Ich freue mich die ganze Zeit schon auf Lutz.
Ja. Ich kann das aus politischer Sicht total verstehen. Und ihr habt die Gründe ja gerade auch schon genannt. Ich finde es aber aus Fansicht und auch aus Mediensicht finde ich sehr schade. Mhm. Ich hätte mich sehr gefreut auf dem Finale Sherrock Suzuki oder vielleicht auch vorher. Ich weiß gar nicht, wie da die Setzliste ausgesehen hätte. Ist auch egal. Viel wichtiger ist, finde ich, dass du jetzt bei dieser Darts-WM viele Leute, die diese Frau vorher überhaupt nicht kannten, die sich mit dem Thema Frauen im Darts überhaupt nicht auseinandergesetzt hatten, jetzt aber angefixt sind. Ich kann dann nur noch mal erwähnen, meine Tochter fragt mich heute, wann spielt die wieder? Und dann habe ich ihr erklärt, ja, die ist leider ausgeschieden, aber eigentlich hätte es jetzt in gar nicht allzu ferner Zeit wieder die Möglichkeit gegeben, sie zu sehen. Also diesen Buzz, diesen Hype, für den sie gesorgt hat bei der PDC-WM jetzt, es wäre ein einfaches und ein leichtes gewesen, die Leute mit rüberzunehmen, das wäre nicht viel Zeit vergangen und du hättest vielleicht dadurch wieder mehr Fans, mehr Zuschauer an den Dartsport gebunden und gerade in diesem speziellen Fall Frauen-Darts. Das finde ich sehr schade, dass das jetzt wegbleibt, dass das nicht passieren kann. Aber nochmal, ich kann das aus ihrer subjektiven Sicht und aus politischen Gründen kann ich das natürlich total verstehen. Nichtsdestotrotz ist es halt mega schade.
Ja, da musst du jetzt am Samstag vielleicht mit deiner Tochter Promi-Darts WM gucken.
Und genau das werde ich nicht tun. Nee, das ist nämlich die bescheuertere Variante dann eigentlich. Also diesen Zirkus werde ich mir definitiv nicht geben. Hatten wir eingangs auch schon drüber gesprochen. Finde ich sehr schade, das Ganze.
Ja gut, vielleicht noch ein Wort von euch von vor Ort. Wie war die Stimmung denn heute im Finale bei den Fans?
Grandioses Publikum. Komm, eins wirklich war toll, keine vorher, kaum was dabei, nur einmal die Allee, glaube ich, also für mich eins plus.
Ja, sehe ich auch so, also war heute echt nicht viel zu beanstanden, ein, zweimal Allee und dann aber auch keine Gegend und Ansonsten großes Kino, großteils natürlich logischerweise hinter Peter Wright. Zwischendrin flammte dann aber auch immer mal wieder das Michael van Gerwen auf.
Aber sie haben nicht gestört bei den Setups, sie haben nicht unterbrechen wollen, sie haben nicht gepfiffen, versemmelt. Also das war schön auf hohem Niveau fair. Publikum hat keinen Fakt genommen in meinen Augen, war ein tolles Finale.
Ja, dann nehmen wir das doch so als Schlusswort mit. Die WM ist jetzt Geschichte tatsächlich. Ja, so leid es ist, so leid es uns tut, aber wir werden in ein paar Tagen dann nochmal in aller Ausführlichkeit auf diese WM zurückblicken, nochmal die Geschichten dieser WM draufschauen, was da so passiert ist, welche Überraschungen es gab, was wir davon lernen von dieser WM. Aber an dieser Stelle soll das dann echt genug sein. Ja, danke an alle,
die dabei waren. Das ist auch gut, weil ich glaube, die reißen uns jetzt die Bude ab. Ja, ich weiß nicht, ihr hört, wie es lauter wird, also ja. Die Einschläge kommen näher.
Deswegen
machen wir gleich vom hier Studio hier die Wände, genau, die Wände entfernt werden, dann
machen wir lieber Feierabend.
Genau. Und nochmal die Hose wieder anziehen.
Oh. Ich weiß ja, dass viele Leute jetzt vor dem Problem stehen, was mache ich an den nächsten Abenden? Ja, also das hat man jetzt ja seit, klar, es gab eine kleine Pause, aber seit dem 13. Dezember gibt es so viele Leute, die sich das jeden Nachmittag oder jeden Abend reingezogen haben, einfach mal selber ans Board gehen.
Ja. Hast du noch keinen YouTube-Channel, den man frönen könnte, Lutz?
Ich habe keinen YouTube-Channel, was soll ich denn damit?
Ich weiß es nicht. Ich heute hat doch jeder irgendwie einen YouTube-Channel selbst. Ich habe schon überlegt, mir einen Fotografen einzustellen, der mein Leben auf Instagram fotografiert. Nein, alles gut.
Bin ich mal bei Insta?
Ich auch nicht.
Also Lutz frönt immer noch von seiner 100% Doppelquote im Sport1-Studio.
Killer. Da gibt es mir noch eine gute Überleitung. Ich weiß nicht, was ihr vor diesem Finale gespielt habt. Also Shorty hatte ja zumindest die Tendenz richtig. Aber ich weiß, ich kenne jemanden, der tatsächlich ein 7-3 für Peter nicht nur ausgesagt hat, sondern auch Geld drauf gesetzt
hat. Er steht in der Stadt 1 Studio und hat mir den Wettzettel direkt unter die Nase gerieben.
Ja, dann geschickt, ja. Aber also, ich weiß nicht, wie viele er abgegeben hat, aber der eine war auf jeden Fall richtig.
Ja, ich glaube, er hatte 3, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber einer davon war wirklich 7-3. Ja. Und den hat er mir unter den, der gute Hardy.
Hardy?
Hardy!
Hey, Gratulation!
Ja.
Da sieht man wieder, wie viel die Sport1-Moderatoren da doch verdienen, wenn die so viele Wettsätze da abgeben.
Ja, die haben ja auch die Background-Informationen, die haben sich ja gut informiert vorher.
Ja, gibt's so eine Webseite.
Ja, ich kenne da so eine Webseite, genau. Der Standardspruch im Sport1-Studio über diese WM.
Du sag mal, was ist? Da gibt's so eine Webseite.
Immer wenn sie uns irgendwas gefragt haben, ich kenne da so eine Webseite.
Es ging ihnen dann etwas auf die Nerven. Also uns nicht, aber denen nur, dann nehmt doch einfach diese Webseite.
Aber die T-Shirts gibt's noch nicht, oder?
Welt.de, glaube ich.
Oh,
Lutz reden. Ja, nee, jetzt lass doch mal keiner den Lutz reden.
Na gut, ich bedanke mich bei euch für die vielen, vielen lustigen Folgen. Es hat mega Spaß gemacht. Auch danke an Moritz, der heute nicht dabei war, aber auch zweimal hier zu Gast war im Shortleg-Podcast. Wie gesagt,
wir werden nochmal... Sascha Bander, Mann.
Genau.
Ja. Danke an den Marvin, der das immer so schön hier
moderiert. Wir bedanken uns bei allen. Ist alles schön.
Ja, vom ganzen Team, daten.de, mittlerweile 8 Leute und ja, hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch beim Zuhören vom Shortleg-Podcast. Wir werden 2020 einiges aufnehmen. Da freuen wir uns drauf und ja, vielen Dank und macht's gut, bis bald.
Ciao.
Bye, bye. Servus.